Risikohinweis. Die Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich zur allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht. Female Finance. Der Podcast für finanzielle Unabhängigkeit von und mit Janine Ullmann.
Willkommen bei Female Finance, dem Podcast für die finanzielle Unabhängigkeit von Frauen. Und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich muss sagen, ich bekomme relativ häufig die Frage gestellt, wie man denn am besten mit dem Investieren anfängt. Mit welchen Beträgen zum Beispiel und wo rein sollte man am besten investieren, wenn man relativ frisch dabei ist oder vielleicht auch gerade erst anfangen möchte. Und genau darum soll es heute gehen. Bisher, und das muss man auch sagen, ist es nämlich so, dass immer noch deutlich mehr Männer ihr Geld in Aktien und Fonds anlegen als wir Frauen. Und das liegt unter anderem daran, dass Frauen oft auch einen etwas anderen Bezug zu Geld haben als Männer. Viele beschäftigen sich eher ungern mit dem Thema, schieben die eigene Altersvorsorge auf die lange Bank und das oft über Jahre. Und das ist auch einer der Gründe, warum Frauen statistisch gesehen öfter von Altersarmut betroffen sind als Männer. Also, lasst uns was dagegen tun und unsere eigene Finanzplanung hier zusammen angehen. Aber wie fängt man denn nun an? Tja, gute Frage, ne? Wie stellen wir uns auf, wenn wir nicht ins Risiko gehen wollen? Und wie lege ich kleinere Beträge sinnvoll an? Diese Fragen, die klären wir heute unter anderem mit einer Expertin, die ihr vielleicht schon aus meinem Podcast kennt. Sie war nämlich schon mal hier, Anissa Brinkhoff. Sie werde ich später mit dazu holen. Und jetzt freue ich mich sehr auf eine Frau, die ich unglaublich gerne mag, weil ich finde, sie macht immer alles mit so einer ganz großen Eleganz und ich glaube, dass sie immer gut über ihren nächsten Schritt nachdenkt. Sie ist Model und Unternehmerin und ihr kennt sie bestimmt noch von Germany's Next Topmodel, aber sie kann noch so viel mehr und hat 2016 zum Beispiel gemeinsam mit ihrer Schwester ihr eigenes Unternehmen Nuru Coffee gegründet. Ich freue mich so sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen, Sarah Nuru.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Danke für die Einladung und so schön, dass wir jetzt gleich sprechen.
Ja, und du bist quasi gerade in der Schweiz?
Genau, ja, in Zürich.
In Zürich?
Ich wohne fest in Zürich, das jetzt schon seit, ich muss überlegen, offiziell 3 Jahren, aber ich bin in der Pandemie so, ja, angekommen.
Ja.
Und aber unser Büro und das Team und mein Herz ist aber trotzdem noch auch in Berlin. Mhm. Und da bin ich auch immer wieder. Und aber jetzt mit Familie, Kind, ja, ist, bin ich schon hier jetzt gebased und man passt eigentlich auch ganz gut so zum Podcast, ne? Schweiz,
ich wollte sagen,
Zürich, Finanzstadt, ja. Alle assoziieren immer, wenn ich sage, ich wohne in Zürich, so, ah, okay, ist dein Mann Banker? Wo ich denke, nein, ist er nicht. Das schon mal vorweg. Aber natürlich merkt man hier schon, dass Geld und die Finanzbranche ist hier sehr präsent.
Ja, also ich würde auch sagen, in der Schweiz, da kennt man sich aus mit Geld. Mhm. Da kommen wir jetzt auch gleich drauf, wie du das machst, wie vielleicht auch das in der Schweiz gehandhabt wird im Gegensatz zu Deutschland. Aber zuerst die Frage, Sarah, worauf sparst du denn gerade hin?
Oh, worauf ich gerade hinspare? Ehrlich gesagt bin ich so weit, dass ich jetzt ich wollte sagen, ausgeben kann, stimmt gar nicht, aber ich hab mein ganzes Leben eigentlich eher gespart. Also ich bin ein sehr sparsamer Mensch, vielleicht auch eher aus einer Sorge heraus. Ich mag das Wort Angst nicht, aber es ist im Endeffekt Angst heraus, dass ich irgendwann mal pleite sein könnte. Deshalb habe ich immer ganz gut gewirtschaftet und immer irgendwie gespart. Also deshalb habe ich jetzt... Es steckt sehr in mir. Jetzt geht es eher darum, dass ich sage, okay, gut, wie investiere ich weiter? Wo? Deswegen freue ich mich auch, dass wir heute sprechen, weil ich das Thema so spannend finde und mich auch aktuell sehr damit auch beschäftige, weil ich eher in der Zeit bin, das jetzt zu investieren.
Oh, ich bin richtig gespannt, wie du das machst und wie du dich auch informierst darüber. Zuerst kommen wir zu unserer Rubrik What the Fact.
What the Fact. Was du noch nicht wusstest.
Da geht es immer um Fakten, die mir entweder besonders ins Auge gestochen sind, weil sie irgendwie mich wütend machen oder sauer. Manchmal begeistern mich diese Fakten auch. Und wir haben wieder drei Fakten hier für euch. Fakt 1. Frauen in Deutschland investieren immer noch deutlich weniger als Männer. Von den Befragten geben 61% der Frauen an, dass sie nicht investieren. Bei den Männern sind es im Vergleich 43%. Fakt 2. Frauen sind risikoaverser. Nur 25% der Frauen in Deutschland haben ein gutes Gefühl, Teile ihres Geldes zu investieren. Viele Frauen sehen ihre Bedürfnisse entsprechend ihrer Lebensrealität, wenn es zum Beispiel um Finanzangebote und auch Beratung geht, als eher unterversorgt. Und Fakt 3, Frauen, und jetzt kommt's Leute, sind erfolgreicher bei der Geldanlage. Das ist der Fakt, der mich wahnsinnig gefreut. Frauen erwirtschaften in Deutschland nämlich im Schnitt eine Rendite von 24,1%, wobei es bei Männern, naja, im Schnitt 23,5% sind. Es ist nicht wahnsinnig weit weg und kein besonders großer Unterschied, aber man sieht ja doch, also wenn wir investieren, dann machen wir es mindestens genauso gut wie Männer und sogar ein bisschen besser als Männer. Also wir sind gut darin. Jetzt müssen wir nur noch darin irgendwie bestärkt werden und auch noch vielleicht überlegen, wie kommen wir denn dahin, auch tatsächlich zu investieren. Alle Quellen findet ihr wie immer in den Shownotes. Ich freue mich sehr über unseren Partner dieser dritten Staffel Female Finance. Das ist nämlich niemand Geringeres als N26. Die Bank, die werdet ihr lieben. Da geht nämlich alles aus einer Hand. Bezahlen, sparen und investieren. Einfach alles in einer App. Geld so unkompliziert wie nie und damit euer Werkzeug für finanzielle Unabhängigkeit. Bei N26 bekommt ihr sicheres und einfaches Banking, 100% mobil auf eurem Handy. Nutzt zum Beispiel das N26 Tagesgeldkonto ganz easy als Sparkonto oder sogar noch einen Step weiter, investiert mit ein paar Klicks in Aktien und ETFs. Und neben dem kostenlosen Girokonto bietet euch N26 übrigens auch ein breites Premium-Angebot und jetzt ganz neu das N26 Gemeinschaftskonto für zwei Personen. Und für alle, die jetzt neugierig geworden sind und ihr Geld unkompliziert und online verwalten wollen, aufgepasst, euer N26-Konto eröffnet ihr nämlich ganz einfach in ein paar Minuten und ganz ohne Papierkram direkt von eurem Handy aus. Also alle Infos findet ihr auf n26.com. Sarah, also du hast schon gesagt, das ist schon sowas, was in dir unterschwellig vielleicht so ein bisschen mitwabert, dass man irgendwie vielleicht Angst hat, dass irgendwie dass man doch wieder pleite gehen könnte, obwohl du sehr gut arbeitest, erfolgreich bist und natürlich auch schon viel Geld verdient hast. Und man muss ja auch sagen, Studien belegen es, Frauen kümmern sich meistens weniger um die eigenen Finanzen und wie wir jetzt auch schon festgestellt haben, trauen sich oftmals weniger zu, wenn es um Finanzthemen geht. Woran denkst du denn, könnte das liegen?
Also es ist ja leider unangenehm, aber ich ertappe mich in all dem, was du gesagt hast, habe ich mich auch wieder ertappt. Also nicht vor allzu langer Zeit und ich habe auch relativ spät angefangen für das, dass ich schon sehr lange früh Geld verdient habe und auch viel Geld verdient habe, habe ich erst in den letzten 2 Jahren intensiv mich mit dem Thema beschäftigt. Und es lag in der Vergangenheit tatsächlich so, dass diese Sorge oder auch das Gefühl, das können andere besser, ich kenne mich zu wenig aus oder ich müsste, also das ist auch das was Frauen ja leider oft haben, das Gefühl zu haben, wir müssen sehr perfekt in all unserem Wissen sein, um dann eine Entscheidung zu treffen. Versus Männer, die einfach mal machen. Mhm. Und was in dem Fall eigentlich gut ist. Aber ich verstehe, wenn es um Geld geht, ist ja auch sehr emotional beladen. Da finde ich, ist es gar nicht so einfach zu sagen, einfach mal machen. Weil man natürlich auch viel zu verlieren hat. Gerade wenn es darum geht, wenn man so Einzelaktien kauft oder keine Ahnung, Krypto investiert. Das ist natürlich alles, da sollte man eher Spielgeld haben. Und das, wer hat das schon? Ne? Also das ist so eine Sache, deshalb, ich verstehe das schon und finde es aber wichtig und auch gut, dass es so Plattformen gibt, wie eben dein Podcast und aber auch tolle Magazine, die jetzt überall aufpoppen, die sich nur mit dem Thema beschäftigen und Frauen als Zielgruppe haben. Und ich mich selber, ich ertappe mich, ich war gestern am Bahnhof irgendwie in Frankfurt und ja, und habe mich erwischt, wie ich halt die Magazine kaufe die ganze Zeit, weil ich das Gefühl habe, ich könnte noch mehr Wissen aneignen. Es ist nie zu wenig. Und finde es einfach hochspannend und merke aber auch den Wandel, dass jetzt was passiert. Also versus noch vor 5 oder 10 Jahren, da hat kein Mensch darüber gesprochen. Und jetzt, Gott sei Dank, immer mehr. Und das erleichtert, glaube ich, viele auch den Einstieg in das Thema.
Aber da bist du schon bei einem richtig guten Punkt, nämlich den Punkt Bildung und sich selber Wissen anzueignen und viel, viel, viel darüber zu sammeln, zu lesen, sich anzuhören. Also ich finde, das ist ein ganz entscheidender Faktor, um überhaupt einzusteigen mit dem ganzen Thema, Dinge erstmal zu verstehen. Weil ich weiß, als ich ganz, ganz früher mit 18, 19 habe ich schon so angefangen, auch mit Fonds und so weiter. Und da habe ich auch mal eine richtige Fehlgeschichte gemacht, weil ich da einfach eigentlich noch gar nicht wirklich genug wusste darüber und auch dann mal was unterschrieben habe, was ich gar nicht verstanden habe. Und da würde ich auch jedem raten, macht das bitte nicht. Man sollte die Dinge erstmal verstehen. Hattest du auch so einen Moment, wo du dachtest, so, wieso habe ich das denn gemacht?
Nein, im Gegenteil. Ich habe eher das Gefühl so, warum habe ich nicht schon viel früher? Also warum, aber natürlich hatte ich vor 10 Jahren nicht das Selbstbewusstsein, das Know-how, das ich jetzt habe. Aber ich war immer so ein Angsthase, also wirklich. Ich war immer so, bei meinem Fall ist es ja so, ich habe mit 19 bei Germany's Next Topmodel gewonnen. Plötzlich habe ich sehr viel Geld verdient, das niemand in meiner Familie jemals, also ich komme aus einfachen Verhältnissen. Das Thema Geld war bei uns immer Mangelware und immer eher so knapp. Und plötzlich ist es da und man ist total überfordert und man weiß überhaupt nicht, mit all dem Geld anzufangen.
Ey, das glaube ich, weil wenn du dir das überlegst, ich gehe noch mal kurz rein, weil ich habe dann noch mal, ich habe mir das heute noch mal durchgelesen, weil meine Erinnerung war, dass man, wenn man Germany's Next Topmodel gewinnt, gleichzeitig ein Preisgeld von 100.000 Euro gewinnt. Das ist ja nach wie vor so. Und ich glaube, das war ja 2009. Also ich kann mir total vorstellen, dass man völlig überfordert ist, wenn man plötzlich so einen riesen Batzen Kohle bekommt. Also
bei uns war das nicht so mit dem Preisgeld, das hat später angefangen. Mhm. Wir haben ein Auto bekommen, was auch nett ist. Mhm. aber 100.000 wären natürlich schon noch besser, aber wir hatten im Vorfeld, was ich gar nicht gecheckt habe, ist die Jobs, die ich in der Sendung, hat man ja Jobs bekommen.
Ja.
Oder gewonnen. Und die wurden bezahlt. Genau. Und das wusste ich gar nicht. Also am Ende, als ich dann so, habe ich du hast den und den Job gemacht, das macht so und so viel. Und ich weiß noch, ich saß im Flieger und dann hieß plötzlich, er hat übrigens so und so viel Geld verdient. Und ich war fast vom Stuhl gefallen, weil ich das nicht wusste.
Ja.
Und aber auch grundsätzlich hat man einfach sehr viel Geld. Also es war dann mehr als das, als ein Preisgeld, sondern das summiert sich dann natürlich und ist natürlich dann, also ich habe auch jahrelang ein ganz komisches Verhältnis zu Geld gehabt, weil das so plötzlich da war und für mich einfach eine Zahl war, die so nicht greifbar war und einfach auf dem Konto war und das natürlich schwierig ist, wenn du mit niemandem darüber reden kannst, wenn deine Familie dieses Verhältnis zu dem Geld ja auch gar nicht kennt und man selber nicht und dann plötzlich du merkst, wie Geier von allen Seiten kommen und dir versuchen, irgendwas anzudrehen und zu verkaufen und ich Gott sei Dank so eine Anti-Haltung hatte und eher so von wegen, ihr verkauft mir nichts. Ja. Also ich war immer sehr, sehr vorsichtig. Ich hatte immer dieses Beispiel von Tic-Tac-Toe, ich weiß nicht warum, die dann so, ich hatte immer das Gefühl, oh mein Gott, ich möchte niemals so, die waren oder so von Popstars, die so viel Geld gemacht haben und dann plötzlich pleite sind. Und ich dachte, Sarah, pass bloß auf, ja. Also das nicht, dass du so, das hatte ich extrem lang. Und deswegen war
das so bei Tic-Tac-Toe, dass die dann so alles verloren haben?
Nein, ich weiß es nicht.
Aber dachtest du?
Aber ich dachte irgendwie, also dass halt eben dieser ganze, dieses schnelle Geld und das viele Geld, dass das ja auch ein Hype ist und dass dieser Hype auch irgendwann mal vergehen wird und dass ich mich nicht draus ausruhen kann und jetzt anfange, mein ganzes Geld auszugeben und für irgendwelche Taschen ausgebe oder Designerkleidung. Das hat mich zum Glück alles nie interessiert. Deshalb, aber zurück auf deine Frage zu kommen, ich bin da froh, dass ich viele vermeintliche Angebote in Sachen zu investieren, in Immobilien. Mir wurde zum Beispiel eine Nuller, also 2010, ja, dann hieß es, oh, Leipzig ist so im Kommen, da sollte man investieren und so. Und ich habe das nicht gemacht, vielleicht hätte ich das machen können, weil Leipzig ist eine schöne Stadt. Aber ich war eher immer so, nee, ich brauche das Geld, ich muss das Geld auf meinem Konto sehen, damit ich ruhig schlafen kann. Am liebsten noch unter meinem Kopfkissen. Also richtig oldschool. Aber im Nachhinein bereue ich eher, dass ich da nicht in der Familie oder im engsten Kreis jemanden hatte, wo ich das Gefühl habe, den kann ich jetzt vertrauen, der hat auch Ahnung und der hilft mir und weist mir oder lebt mir das vor, weil er selber das schon gemacht hat. Mhm. Und dadurch, dass ich das nicht hatte, war ich eher immer skeptisch und eher vorsichtig und hatte das Gefühl, lieber auf der Bank. Und ich habe Einblick drauf und sehe es und gerade als selbstständige Person ist es ja auch so, dass du nicht weißt, was morgen kommt. Und ich war immer so der Meinung, ich war immer ein bisschen skeptisch, wie lang das alles halten könnte.
Ja, also wir haben da sehr große Parallelen. Mir geht das in ganz großen Teilen, die du sagst, genau so. Und ich kenne dieses Gefühl. Und eben, wenn man nicht weiß, an wen wendet man sich, wem vertraut man, dann auch, was du sagst, dann geht man auch schon zur Bank und lässt sich beraten. Und dann hat man manchmal auch irgendwie geht man da vielleicht auch manchmal ein bisschen mit mehr Bauchschmerzen raus, als man reingekommen ist, weil man auch nicht genau weiß, ist das jetzt so richtig, wie neutral werden hier Dinge gerade bewertet. Also da ist es ja unglaublich wichtig, wirklich jemanden zu haben im Umfeld vielleicht, auf den man sich auch verlassen kann. Wie machst du das denn heutzutage? Also hat sich das geändert? Besprichst du jetzt finanzielle Themen? Wie machst du es heute?
Ja, also ich habe angefangen, da offen damit mit meinen Freunden zu sprechen, wo zum Beispiel, ich habe viele Freundinnen, die haben ganz erfolgreiche Väter. Und dann, dass ich dann mit den Vätern spreche. Und dann denke ich, okay, mein Vater kann mir in der Hinsicht jetzt nicht helfen, aber vielleicht kann mir dein Vater mir einfach, es ging zum Beispiel darum, als ich mir meine erste Immobilie gekauft habe, dann wusste ich überhaupt nicht, wie funktioniert das alles mit dem ganzen Papierkram? Muss man ja auch nochmal einen Gutachter holen, um sich die Immobilie anzugucken? Und ich habe dann einfach all das, was ich, die ganzen Anforderungen, die es benötigt hat, habe ich dann mit dem Vater meiner Freundin besprochen. Und wo ich wusste, der sieht mich auch als Tochter. Der hat nichts davon, mich jetzt falsch zu beraten oder so. Und das habe ich oft gemacht. Und aber auch, muss ich gestehen, dass auch durch meinen Partner ich auch gemerkt habe, dass ich da so ein bisschen verstanden habe, wie so bei Familienunternehmen, wie funktioniert das da so, wie machen die das? Und man hört ja immer so die Geschichten, wenn die da mal beim Esstisch von klein aus schon über Investieren sprechen. Das hatte ich alles gar nicht, ja. Und dann habe ich einfach mal nachgefragt, worüber unterhaltet ihr euch denn? Was sind denn die Themen, die besprochen werden am Esstisch? Und da einfach offen fragen und natürlich aber auch viel gelesen und ich habe angefangen, wenn wir so abends Dinner haben mit Freunden, also einfach auch so mit Leuten, die ich noch nicht so gut kenne, einfach offen zu fragen, sagt mal, wie investiert ihr, was macht ihr? Erzählt doch mal. Und es ist so interessant, weil so viele Leute, also teilweise auch mit Freunden, die ich seit Jahrzehnten befreundet bin und erst seit 2 Jahren über das Thema spreche. Yeah. Und dann herauszufinden auch, wie die alle so ticken, was die so interessiert und auch wie dahinter die sind. Manchmal bin ich richtig erschrocken und denke, was, das sagst du mir erst jetzt? So, das ist dann total schön und motiviert mich persönlich extrem. Also ich habe zum Beispiel ein Finanzcoaching gemacht. Weil meine Freundin mir erzählt hat, ich habe gerade meine erste Session gehabt. Und ich meinte, von was genau? Und dann hat sie mir so erzählt, dass sie sich so einen Kurs gebucht hat, so ein 1:1 Finanzcoaching. Und es hat mich so angefuchst. Ich war so neidisch. Ja. so neidisch im Sinne von, scheiße, die investiert in sich, sie ist sich selbst wert, sich das Geld in die Hand zu nehmen, weil sowas kostet ja auch, und sich da weiterzubilden. Und es hat mich so motiviert, dass ich am selben Tag der Dame geschrieben habe und gesagt habe, ich möchte auch. Und das hat mir total geholfen zu wissen, was andere mein Umfeld machen.
Und was hast du da gelernt, was du vielleicht heute auch empfehlen würdest?
Ich habe gelernt erstmal, was ein ETF ist, ja. Also man hört das ja und liest das überall. Ich habe gelernt, was ein Unterschied zwischen einer Anleihe und auch eine Aktie an sich ist. Und aber auch, was ich extrem spannend fand, gerade weil ich ja so ein Mensch bin, der gern mein Geld sehe, wie viel Wert mein Geld in den nächsten 7 Jahren mit der Inflation und auch mit den steigenden einfach Kosten und all das, das ist irgendwie... Ich habe die Formel nicht mehr im Kopf, aber es gibt so eine gewisse Formel, die man ausrechnen kann, um herauszufinden, dass das Geld eigentlich irgendwie 7-fach weniger wert ist in ein paar Jahren. Und es hat mir jetzt richtig die Augen aufgemacht. Und aber auch festzustellen, dass es Sinn macht, Geld in die Hand zu nehmen, um sich professionelle
Tools, so, ne?
Aber Hilfe ist so eine Sache, weil ich finde das wichtig, dass diese, das hieß Feminvest, bei der ich das gemacht habe. Feminvest bei Francesca, kann ich nur empfehlen. Und die hat mich nicht beraten. Die hat nicht gesagt, was ich tun soll. Sie hat mir nur nämlich erklärt, wie das System funktioniert und worauf man achten muss. Und das fand ich halt spannend, weil ja, ich habe einfach in diese Bildung, in das Wissen in gezahlt. Und das freue ich mich, dass ich mir das selbst wert war.
Und wenn du sagst, du warst selber so ein kleiner Angsthase, dann, also ich finde mich da auch wieder, ne? Ich bin jetzt auch niemand, der mit vollen Händen irgendwie das hart ersparte Geld irgendwie komplett raushauen würde, jemals. Das würde auch nie bei mir passieren. Aber wie hast du jetzt die ersten Schritte? Weil ich glaube, das haben viele so. Und das ist ja auch nun statistisch bewiesen, dass Frauen doch ein kleines bisschen mehr Respekt davor haben. Wie hast du so die ersten kleinen Schritte dann gemacht?
Ich habe mir erstmal so eine Liste gemacht mit, erst habe ich mir überlegt, was bin ich denn bereit zu bezahlen? Also was bin ich denn bereit auszugeben? Oder vor allem auch, was für eine Summe würde mir wehtun und welche Summe nicht, die ich eventuell verlieren könnte?
Ja.
Und habe für mich wie so klar gemacht, okay, ich brauche Summe X, um einfach Sicherheit zu haben, um einfach auch nicht gezwungen zu sein, den Job anzunehmen. Und das erstmal einfach auch für mich festzustellen, was ist meine Komfortzone und wo nicht, und auch mich damit auseinanderzusetzen, wie sehen meine finanziellen Möglichkeiten überhaupt aus? Was habe ich denn?
Also erstmal so ein Kontencheck quasi.
Genau, ein Kontencheck, auch herauszufinden. Gerade in meinem Fall ist es ja so, ich kriege nicht jeden Monat ein Gehalt, sondern das ist dann ja eine große Summe, das dann aber über das Jahr verteilt ist. Und das heißt, ich muss auch schon mal gucken, dass trotzdem auch all meine Kosten gedeckt sind. Und ich habe dann gesagt, okay, das ist einfach auch Kostenübersicht, über was brauche ich unbedingt jeden Monat, was habe ich überhaupt so zur Verfügung. Und von dem Geld, wo ich wüsste, okay, das könnte ich theoretisch investieren, habe ich mir überlegt, wie möchte ich das dann aufteilen? Möchte ich das, also was man ja nicht machen sollte, nur in Aktien investieren, weil das ja sehr risikohaft ist, sondern wirklich so zu überlegen, auch herauszufinden, was für eine Art Typ bin ich denn? Das liest man ja auch in allen Magazinen, Gott sei Dank, dass man so guckt, wie risikoaffin ist man. Und mir ist aufgefallen, dass ich eigentlich, wenn ich weiß, das ist die Summe, die ich potenziell verlieren könnte, tut es mir nicht weh, weil ich das weiß. Aber ich das wie vorher schon fest, also ich habe da wie so, ich weiß, das ist ja nicht, dass mein ganzes Geld, sondern nur ein Teil davon. Und da ist mir aufgefallen, dass ich sehr risikobereit bin und kein Problem damit habe.
Ja.
Erstaunlicherweise schon, aber auch nur, weil ich weiß, es ist ja nur jetzt nur ein Bruchteil von dem, was ich eigentlich habe. Also wenn ich jetzt sage, oh Gott, ich würde mein ganzes Geld auf eine Karte legen, wäre das ja fahrlässig und dumm. Und dadurch, dass ich aber für mich festgestellt habe, ach so, das ist ja eigentlich nur das, also Summe X. Und natürlich, wenn man sich dann, habe ich mich damit auseinandergesetzt, okay, was Einzelaktien bringen die potenziell höchste Rendite, aber auch das größte Risiko.
Ja.
Und habe mir dann für mich halt, habe erstmal mit kleinen Summen angefangen.
Kannst du das so ungefähr sagen, in welchem Rahmen du angefangen hast?
Ja, ich habe zuerst gesagt, okay, 5.000 Euro. 5.000 Euro fange ich jetzt erstmal an, um erstmal reinzukommen, weil ich das Gefühl hatte, ich habe irgendwie so Bauchschmerzen. Also ich habe das Gefühl, das ist so weiß, ob ich mir jetzt eine Handtasche kaufe oder jetzt, so, das war für mich irgendwie so ein guter Einstieg. Und dann habe ich gesagt, okay, die 5.000 Euro, wie möchte ich das jetzt eigentlich aufteilen? Und dann habe ich da geguckt, okay, habe mir vorher dann auch eine Liste gemacht von Einzelaktien, die ich gut finde.
Ah, das heißt, du entscheidest schon danach, also, weil das ist nämlich, finde ich, total spannend, dadurch, dass du ja auch, also in deinem Unternehmertum achtest du ja auch stark auf Nachhaltigkeit zum Beispiel, ne? Ist das etwas, wenn du jetzt dir Aktien, Einzelaktien anschaust zum Beispiel, also würdest du dann auch eher in nachhaltige Aktien oder Firmen investieren?
Auch, ja. Aber ich muss auch ehrlich sein und auch so transparent, also ich will niemandem was vormachen. Ich versuche in meinem Alltag zu gucken, was ich so konsumiere, wie ich auch mit meinen PartnerInnen, mit denen wir zusammenarbeiten, da bin ich sehr genau und sehr klar. Aber natürlich bei jetzt in dem Thema, also so wie ich vorgegangen bin, dann habe ich schon geguckt, okay, was sind das für Unternehmen? Jetzt zum Beispiel, gutes Beispiel ist Amazon.
Ja.
Da ist es eine gute Aktie. Aber natürlich ist es so, die Arbeitsbedingungen sind scheiße. Ja? Und da habe ich super lange überlegt, soll ich das machen oder nicht? Aber dann dachte ich mir, aber Sarah, sei ehrlich, du bestellst bei Amazon. Dann, weißt du, du kannst jetzt nicht so tun. Also dann musst du konsequent auch nicht mehr bei Amazon bestellen, wenn du jetzt nicht diese Entscheidung... Also, das war dann, also ich versuche schon zum Beispiel, ich habe jetzt auch eine Firma, die gucke ich mir gerade so an, die machen Solaranlagen ist auch ein nachhaltiges Unternehmen und die finde ich spannend. Und da gucke ich schon, es gibt auch im Bereich ETFs, wo ich natürlich auch neben den klassischen MSCI World habe ich aber auch geguckt, wo wirklich nur nachhaltige Brands drin, also nachhaltige Marken vertreten sind. Aber natürlich habe ich mein Ziel mit meinem Investment, möchte ich ja schon auch Rendite erzielen und bin der Meinung, das ist schon wichtig und das ist das erste Learning, was ich gelernt habe, dass es schön breit gefächert investieren muss und halt so nicht jetzt irgendwie nur in
Einzelaktien zum Beispiel, ne?
Ja, oder genau, nur in Einzelaktien, aber auch nicht dann nur in Tech zu investieren, sondern auch in Pharma und halt auch da schön zu mischen. Und da habe ich ja dann angefangen, mir die Liste aufzusetzen und dann zu beobachten, auch mal zu schauen, wie ist denn die Aktienkurse die letzten Jahre gewesen. Das ist ja Gott sei Dank, gibt es ja super gute Seiten wie iShare und, oder heißt es so? Ich muss mal kurz gucken, genau. Gibt es gute Seiten, wo man das gut nachvollziehen kann. Man muss dann gucken, man muss auch ein bisschen Zeit investieren. Das nervt dann auch. Jetzt habe ich ein Kind, da habe ich noch weniger Zeit. Deswegen war es für mich wichtig, ich möchte das, bevor mein Baby kommt, da habe ich mich mit dem Thema richtig auseinandergesetzt, weil ich wusste, danach ist der Zug ein bisschen abgefahren. Wobei jetzt denke ich mir, im Gegenteil, jetzt beschäftige ich mich doch nochmal gern damit, weil ich das Gefühl habe, jetzt möchte ich es richtig machen, damit auch was übrig bleibt für mein Kind.
Ja, sehr gut.
Und das ist motiviert mich eigentlich noch mehr.
Ich finde, du machst ein paar Sachen so richtig, richtig toll. Nämlich, dass du dir erstmal anguckst, was sind deine Fixkosten? Ne? Also was brauchst du wirklich jeden Monat an Geld? Welche Fixkosten hast du? Dass du einen Kontencheck gemacht hast und dir dann wirklich auch erstmal gedacht hast, so, ich fange jetzt erstmal an mit einem Betrag, bei dir wären es dann 5.000 Euro, also Betrag XY. Der, falls es nicht bei den 5.000 Euro bleibt, sondern die Rendite eben leider nicht steigt, also wenn du auch Tech-Aktien sagst, das war der Riesenhype vor, ich weiß nicht, 2-3 Jahren und dann ist das richtig nach unten gekracht. Das muss man immer wissen, dass das passieren kann. Aber da können wir auch natürlich gleich nochmal mit unserer Expertin drüber sprechen, wie lange man auch im besten Fall da rein investiert, das Geld liegen lässt, um eine möglichst hohe Rendite zum Beispiel auch zu erzielen. Aber das finde ich richtig gut, welche Gedanken du dir im Vorfeld gemacht hast. Und du bist ja sehr strategisch, was das Ganze angeht, angegangen. Jetzt ist es eben auch so, dass du ein ganz tolles Unternehmen mit deiner Schwester zusammen ja auch gegründet hast. Wenn es um das Thema so ein bisschen Angst geht, hattest du da eher, war das eher angstfrei für dich zu gründen?
Ja, tatsächlich schon, weil wir zu einer Zeit gegründet haben, wo keiner überhaupt wusste, dass wir gründen. Also es wusste ja niemand, was wir machen, was wir vorhaben. Und für mich, das war 2014, als wir unsere Firma gegründet haben. Krass, schon 10 Jahre her. Ja, crazy. Da weiß ich noch, dass wir die Idee von Kaffee hatten, aber unser Firmenzweck ist, wenn man jetzt es sich anguckt, extrem weit gefächert, weil wir nicht wussten, machen wir Kaffee oder vielleicht doch Teff, Tee. Das ist so ein Zwerg hier. fast. Teff, das ist so Zwerg hier, also so glutenfreies Mehl aus Äthiopien, okay. Sehr spannend, so Superfood.
Ja. Ja.
Haben uns aber dann für ein Produkt entschieden, das jeder kennt, anstelle von dem Teff.
Ja.
Dadurch, dass für mich zu dem damaligen Zeitpunkt klar war, dass ich nicht mehr modeln möchte oder einfach nicht mehr einfach was ganz anderes machen möchte, habe ich meine ganze Energie in das Thema, das durch wirtschaftliches Handeln Gutes zu tun. Mhm. Das war immer so und mein und auch von meiner Schwester der Leitgedanke. Und dass wir dann eine Firma gegründet haben, das war so der nächste Step dahin in diese Richtung. Und das war eigentlich, sind wir da so rein, nicht gestolpert, aber das war immer so Schritt für Schritt. Also die ganze, das, was heute steht, das hatten 2014 war das alles ja noch gar nicht da. Das ist mit der Zeit gewachsen. Deswegen hatten wir nicht so viel zu verlieren. Natürlich, wenn man eine GmbH gründet, braucht man Startkapital. Mhm. Und auch die ersten Jahre habe ich bis heute sind wir eigenfinanziert. Mittlerweile sind wir selbsttragend, aber wir haben keine Investoren drin, sondern ich habe immer Geld investiert.
Interessant. Also du hast eigenes Firma. Geld investiert in die Firma.
Zu 100%, genau.
Ja. Und auch, das ist ja auch ein großes Risiko. Also da nimmst du ja das Risiko quasi. Mhm.
Das schon, aber dadurch, dass, im Nachhinein habe ich mir gedacht, ich bin froh, dass ich spät angefangen habe, Geld zu investieren in Immobilien oder so, weil ich hatte genug Geld auf dem Konto, sodass ich ohne schlechtem Gewissen jetzt einfach mal eine Firma, eine GmbH gründe. Yeah. Also man braucht 25.000 Euro Startkapital, wobei man eigentlich braucht man nur 12.500.
Yeah.
Der Rest ist dann, kann man irgendwie abschreiben, musst du nicht de facto bar eingezahlt haben. Mhm. Aber das braucht man erstmal. Und natürlich auch in den ersten Jahren, wir haben 3 Jahre gebraucht von der Idee von Nuru Coffee, bis wir tatsächlich die Packung in der Hand hielten und den ersten Kaffee verkauft haben, haben wir 3 Jahre gebraucht. Das war 3 Jahre, wo ich in Vorleistung gegangen bin, wo ich auch meine Schwester, die ja meine Geschäftspartnerin ist, wo wir mit dem Geld, meinem Ersparten, gelebt haben. Mhm. Und das war natürlich jetzt im Nachhinein, denke ich mir schon, wow, eigentlich krass. Da ist schon auch viel Geld liegen geblieben, aber im Nachhinein denke ich mir, okay, es ist ja Gott sei Dank ist ja was draus geworden. Aber ich bin froh, das war das beste Investment, was ich machen konnte, in meinen und meiner Schwesters Traum zu investieren. Und was uns heute vor allem so viel Freiheiten gibt, weil wir eben kein fremdes Geld in die Hand genommen haben und selber entscheiden können heute, wie wir unser Unternehmen führen, in welchem Tempo. Jetzt sind wir beide Mütter, jetzt sind wir nicht auf Wachstum auf, sondern auf Stabilität. Das können wir uns alles leisten, weil niemand
im Hintergrund
Druck macht, weil es investierte Geld irgendwie vermehren möchte.
Ja, ja.
Und da bin ich heilfroh und auch dankbar, dass ich eben nicht investiert habe früh genug in eben Aktien oder was anderes und vermeintlich vielleicht was verloren hätte.
Also ich kann dir sagen, du bist kein Angsthase. Ich glaube, das machen nicht alle. Also von daher würde ich dir das gerne aus deinem Kopf rausnehmen, weil ich glaube, das bist du wirklich, also du bist alles andere, aber bestimmt nicht das. Und ich würde mich jetzt freuen, sollen wir mal Anissa dazu holen, weil ich glaube, dass sie uns auch nochmal so die ersten Schritte, wie fängt man es an, also auch so, wie du es eben gemacht hast, wie investiert man, worein investiert man, finde ich schön, wenn wir Anissa Brinkhoff dazu holen. Sie ist freie Finanzjournalistin und Podcasterin des Finanzpsychologie-Podcasts Finance and Feelings. Herzlich willkommen, Anissa.
Hallo, ich freue mich wieder da zu sein. Und es war so spannend, was ihr gerade schon besprochen habt.
Sehr
gut. Ich habe schon total viel mitgenommen.
Ja, sehr gut. Also wir freuen uns natürlich auch, dass du wieder dabei bist. Und es geht ja jetzt hier heute bei uns um die Anfänge und wie man eben in das Thema reinstartet. Wenn ich jetzt wirklich schon richtig viel Bock habe, ich habe mir vielleicht noch gar nichts angeguckt. Ich weiß aber, ich möchte schon gerne mal anfangen jetzt. Wie gehe ich denn am besten vor?
Boah, wir könnten einfach eine Theorievorlage schreiben, aus dem Beispiel, wie Sarah es gemacht hat. Also wirklich richtig, richtig gut. Im Endeffekt geht es am Anfang darum, sich Wissen anzueignen. Ne? Also bevor du nicht verstanden hast, was du da machst, solltest du auch die Finger davon lassen. Und gleichzeitig fand ich es total gut, dass du, Janine, gesagt hast, du hast auch mal was unterschrieben, was ein Fehler war. Weil es ist doch auch ganz normal, dass wir mal Fehler machen, auch beim Thema Finanzen. Ich meine, beim Dating, bei der Kindererziehung, bei Ernährung, bei Sport. Jedem Aspekt in unserem Leben machen wir Fehler und lernen daraus. Also kann es doch auch wirklich beim Thema Finanzen so sein, oder?
Kann und, halt nur einfach ein bisschen teurer werden als beim Dating.
Richtig,
da hast du im Zweifel und einfach nur einen schlechten Kaffee, also einen schlechten Kaffee getrunken, nicht so einen guten wie bei Sarah. Und kannst da wieder raussteppen. Aber also bei mir war es ein bisschen teurer als ein Kaffee, sage ich jetzt mal so. Aber ist natürlich nicht schön. Ne? Wie verhindert man denn so einen Fehler?
Genau.
Oder fangen wir mal so an. Anissa, können wir, das finde ich nämlich eigentlich noch viel spannender, damit ich mich nicht so schlecht fühle mit meinem Fehler. Was sind denn die klassischen Fehler überhaupt?
Also ich glaube, der klassischste Fehler von uns Frauen ist, und das haben ja deine Zahlen auch am Anfang gezeigt, gar nichts zu machen. Nämlich nicht zu investieren und im Zweifelsfall auch nicht das Risiko einzugehen, keine Fehler zu machen, weil dann hast du mit Sicherheit den schlimmsten Fehler gemacht und dich überhaupt nicht um dein Geld gekümmert. Das heißt, auch dieses Lehrgeld, was du da jetzt gezahlt hast, super nervig, aber irgendwie war es das am Ende vielleicht doch auch nochmal was wert. Und klar, dann der zweitgrößte Fehler ist, in Produkte zu investieren, die man nicht verstanden hat oder die einem irgendjemand empfohlen hat. Und man saß vielleicht auch in so einer Beratungssituation, wo es so ein riesiges Hierarchiegefälle gab und man dachte da so, oh, ich verstehe überhaupt nicht, was der mir sagen will und ich fühle mich auch voll blöd, weil ich weiß das alles nicht und der drängt mich jetzt gerade dahin und sagt, ja, alle machen das jetzt mit dem und dem und ich habe hier noch dieses super Angebot. Das heißt, ich glaube, alles, was man nicht selber von sich aus erklären könnte und begründen könnte, warum man da rein investiert und es wirklich von vorne bis hinten verstanden hat, das ist auf jeden Fall der nächste große Fehler, den man macht. Und dann natürlich auch Summen in die Hand zu nehmen, die man sich im Endeffekt nicht leisten kann oder über die man, wenn man gerade anfängt, und da ist es nun mal wahrscheinlich, dass man auch vielleicht mal einen Fehler macht, die einem wirklich so ein bisschen ins Unglück stürzen. Und das hat Sarah ja total clever gemacht. Sie hat sich eine Summe ausgesucht, wo sie gesagt hat, ja gut, und wenn es weg ist, das Geld, dann ist es weg. Aber das ist nicht mein Notgroschen, den ich da aufgebraucht habe. Das ist nicht, keine Ahnung, und das, was ich als Selbstständige irgendwie beiseite gelegt haben muss für die Steuer oder so, das ist im Endeffekt das, worauf ich wirklich verzichten kann. Und genau so können wir alle ja auch überlegen, was ist denn vielleicht diese erste Summe nach einem Kassensturz? Was sind meine Fixkosten? Was geht jeden Monat raus? Was kommt jeden Monat rein? Was ist eine Summe? Und seien es irgendwie mal 50 Euro am Anfang, die ich jetzt erstmal investieren kann und die sich auch nicht fürchterlich für mich anfühlen, weil es ist ja auch okay, schrittweise zu steigern, die Summe, die man investiert. Man muss ja nicht gleich mit einem riesigen Fixbetrag starten. Du kannst ja auch mit einem kleinen Betrag starten und dann das Investieren automatisieren über sowas wie Sparpläne, sodass jeden Monat ganz einfach vom Monatsanfang 50 Euro von deinem Konto abgebucht werden. Und wenn du das ein Jahr gemacht hast oder wie lange du brauchst, damit es für dich okay anfühlt, und vielleicht verdienst du mehr oder so, dann steigerst du halt diese Summen. Und es ist ja auch, wie ihr beide schon gesagt habt, es ist voll was Emotionales zu investieren. Und zu sehen, dass man was macht und dass dieses Geld weggeht. Und dann braucht es halt manchmal auch einfach Zeit, bis man sich daran gewöhnt hat, dass man jetzt Geld in die Börse investiert oder an der Börse investiert. Und da helfen auf jeden Fall auch kleinere Summen, dass sich das am Anfang nicht so gruselig anfühlt.
Weißt du, was ich richtig gut finde? Dass du meintest gerade, dass man auch dran denkt, also bei den Fixkosten hat man natürlich die monatlichen Ausgaben. Aber was viele vergessen, und das kann einem schnell zum Verhängnis werden, sind die Steuern. Also, dass man Steuernachzahlungen hat oder Vorauszahlungen hat. Das kann sich so schnell summieren. Also das Geld bitte immer mitdenken, dass das zurückgelegt ist, weil ich glaube, da kommen einige dann sonst in Tüdel irgendwie, wenn es darum geht. Also das ist auf jeden Fall etwas, das man auch mit bedenken sollte. Dann sagst du jetzt gerade, okay, man hat jetzt vielleicht 50 Euro im Monat übrig. Das ist bestimmt für viele auch schon etwas, also eine große Summe, ne, die man sehr, sehr klug, wenn dann einsetzt. Also wie macht man das am besten, wenn man sagt, ich möchte jetzt mal anfangen, ich möchte auch in die Altersvorsorge investieren, habe jetzt vielleicht 50 Euro oder wenn es 25 Euro zum Beispiel auch sind, das würde ja auch bereits gehen. Mit 25 Euro ne, kann man auch gut starten. Wie machen das jetzt?
Es gibt ja so ein paar Grundregeln des Investierens, die man sich auf jeden Fall aneignen sollte und anlesen sollte. Und je nachdem, welches Risikoempfinden man hat, gehört da auch mal mehr und mal weniger dazu. Das heißt, also dieses Risikoempfinden ist...
Ja,
ja, sag gerne.
Ja, sagen wir mal, wir haben jetzt, also es ist ein eher niedrigeres Risiko, das man eingehen möchte. Du hast ja, man hat, ich habe jetzt 25 Euro und möchte ein kleines Risiko nur eingehen.
Dann ist es am besten, wie Sarah auch schon gesagt hat, nicht auf Einzelaktien zu setzen, sondern auf so viele Aktien und Unternehmen, die es da draußen gibt, wie möglich. Und da gibt es ja tollerweise inzwischen Produkte wie ETFs oder Fonds, auf die man auch mit einem Betrag, mit einmal 25 Euro einzahlen kann. Dann geht das aber nicht nur in ein Unternehmen, sondern ich weiß gar nicht, wie viele tausende Unternehmen im MSCI World zum Beispiel inzwischen drin sind, 1600, glaube ich. Das heißt, da, wenn eines dieser Unternehmen, das in diesem ETF oder Fonds drin ist, wenn das gerade struggelt, dann sind deine 25 Euro nicht weg, sondern ist ein sozusagen ein 1600stel von deinem 25 Euro sind vielleicht gerade ein bisschen am Schwanken. Das heißt, das ist auf jeden Fall etwas, wo man sich ein bisschen Sicherheit mitkaufen kann, indem man sehr breit gestreut investiert. Und dann ist es natürlich auch noch die Langfristigkeit. Das heißt, wenn du sagst, ich investiere jetzt und möchte die ganze Summe, die ich da reingesteckt habe, in 2 Jahren wieder rausziehen. So funktioniert die Börse meistens nicht. Gerade wenn man sagt, hinsichtlich Altersvorsorge, dann sollte man schon einen Investitionszeitraum von mindestens 10 Jahren haben. Und da kann man sich ja auch zum Beispiel diese Charts angucken, von denen ihr beiden schon gesprochen habt. Einfach mal gucken, wie hat sich denn der MSCI World in den letzten 10 Jahren entwickelt? Wie viel ist dabei passiert? Und was ist, wenn ich es mir in den letzten 5 oder 2 Jahren angucke, da haben wir zum Beispiel jetzt Ukraine, Angriffskrieg und Corona mit drin, da sehen wir, hätten wir nur einen Anlagezeitrahmen von 5 Jahren gehabt und hätten nach 5 Jahren unser Geld wieder rausnehmen wollen, da war alles gerade ganz schön chaotisch, da hätten wir im Zweifelsfall ganz schön viel Geld verloren. Wenn wir aber vor 10 Jahren investiert hätten und jetzt unser Geld rausnehmen, da hat sich alles eigentlich ganz schön entwickelt. Und deshalb ist es eben halt so wichtig, langfristig zu denken bei der Altersvorsorge.
Ja, und ich glaube, deswegen ist eben auch so wichtig, nur Geld zu nehmen, dass man auch 10 Jahre liegen lassen kann im Zweifel. Also, weil ich glaube, das Problem haben ja viele auch in der Vergangenheit gehabt. Ich kenne das so auch aus meiner Familie oder aus Geschichten in der Umgebung, aus, sage ich mal, vorangegangenen Generationen, die immer gesagt haben, so niemals würde ich an die Börse, also investieren an der Börse, weil da haben so viele so viel Geld verloren. Das liegt natürlich auch daran, dass man nicht immer das Geld so lange liegen lassen kann und manchmal das Geld eben auch braucht. Und wenn ich eben dringend jetzt Geld brauche, dann muss ich das ja da rausholen. Und dann kann ich das meistens oder möglicherweise nicht zu dem Zeitpunkt rausholen, wo ich gerade renditenmäßig ganz oben stehe, sondern muss eben den Kurs nehmen, den wir gerade haben. Und da verlieren natürlich auch viele dann dementsprechend Geld. Also deswegen sagst du auch, ne, der Tipp, nur das Geld nehmen, von dem man weiß, das kann man auch mal 10 Jahre getrost liegen lassen. Ne?
Ja, genau. Und ich würde da auch ganz gerne mal mit so 2 Mythen, Börsenmythen aufräumen, von denen man immer mal sehr wieder gern hört. Nämlich zum Beispiel, die Börse ist böse oder an der Börse verliert man Geld, wenn man so der Tagesschau-Berichterstattung folgt oder wenn man die allgemeinen Medien liest. Über was wird denn berichtet? Meistens über die Fälle, wo Menschen wirklich viel Geld verloren haben. Sei es Wirecard, sei es die Telekom-Aktie nochmal. Aber all diese Fälle, in denen Menschen gut gestreut, ganz langfristig Geld an der Börse investiert haben, das ist keine Tagesschau-Meldung. Also das, wo Menschen clevere Entscheidungen getroffen haben, das findet nicht statt. Also das liest man nicht und das hat halt keinen Nachrichtenwert. Deshalb ist es einfach nicht, also brennt sich das nicht in unser Gedächtnis ein. Wenn wir aber da sehen, jemanden, oh Gott, der war auch festangestellt bei einem Konzern, 40 Jahre, hat sein ganzes Geld in die Wirecard-Aktie gesteckt und es war sofort weg. Oh Gott, Horror, ich bin so ähnlich zu dem, auf gar keinen Fall mache ich das auch. Aber deshalb sind zum Beispiel solche Podcasts so wichtig, wo wir sagen, ja, wir investieren alle, aber wir sind nicht blöd und stecken uns alles Geld in eine Sache, sondern wir informieren uns vorher und dann sind wir langfristig dabei und breit gestreut. Und so eine zweite Mythe, dass Frauen risikoaverser sind, Sarah hat das ja gerade schon so ein bisschen widerlegt, das stimmt auch wiederum nur zum Teil. Da gibt es nämlich inzwischen auch andere Studien, die einfach zeigen, dass diese Art und Weise, wie das Risikoprofil gemessen wird, naja, das sind Tools, die haben sich Männer überlegt und sie haben sie bisher an Männern gemessen. Wir Frauen ticken aber nun mal anders. Für uns ist Investieren was anderes. Wir denken anders über Geld. Wir sind anders geframed. Sarah sagt schon gleich, boah, ich will jetzt erst recht gut investieren, weil ich denke direkt an mein Kind mit. Ich mache mir 1000 Gedanken vorher und Männer sagen, oh, ich teste mal. Oh, und wenn es nicht klappt, macht nichts, weil ich kümmere mich ja nur um mich gerade erstmal und ich schaue mal, wo es hingeht. Wenn du mit so einem Mindset, ganz anderem Mindset da rangehst, dann bist du auch risikoaverser. Und ich vergleiche das immer so ein bisschen, als wäre da so eine Äpfel-Sortiermaschine und die müsste auf einmal Birnen sortieren und alles plumpst nur raus, weil es überhaupt nicht ins Schema passt. Und genauso ist es mit diesen Analysemodellen, die es da draußen gibt. Mhm. Es gibt nicht mehr nur diesen einen männlichen Investor, sondern es gibt halt auch Frauen, die mit ganz anderen Motiven und ganz anderen Hintergründen und Herangehensweise ans Investieren rangehen. Und die sind nicht risikoavers. Die denken einfach nur ein bisschen anders.
Ja, und meistens richtig, muss man ja ehrlich sagen, weil wir haben es auch gehört, ich habe es ja auch erwähnt am Anfang, mit einer sogar einen kleinen Ticke besseren Rendite zum Teil. Jetzt haben wir schon, Sarah, du hast schon über ETFs gesprochen, Anissa, du auch. Ich muss sagen, ich bin auch ein ETF-Fan. Wie macht man denn so einen ETF-Sparplan, Anissa?
Genau, den kann man total easy zum Glück inzwischen abschließen. Da muss man nicht mehr für in irgendeine Bank gehen, sondern gibt es ja die ganzen digitalen Trading-Apps, über die man sich ein Depot anlegt und dann den ETF auswählt, den man möchte. Und im Endeffekt ist man mit 3, 4, 5 Klicks und ein bisschen Authentifizierung, dass man auch wirklich ein Mensch ist, der das da macht, schon dabei. Das heißt, es ist wirklich was ich entspannt von zu Hause vom Sofa machen kann und wo ich nicht irgendwie ganz großen Aufwand machen muss und im Beisein von irgendwelchen BeraterInnen das nur abschließen
kann. Also ich musste das auch so machen, als ich mein Depot damals abgeschlossen habe. Ich musste noch zur einen Bank da rennen, mich ausweisen mit allem Zip und Zap, mit ganz viel Papierkram. War natürlich super nervig und ich finde es auch gut, dass das heute wirklich ein bisschen, also
viel. Aber du hast es trotzdem gemacht, voll gut. Ja. Also du hast ja den ganzen Hassel da durchgegangen. Ja, wirklich.
Und wenn ich, ich habe dann sozusagen, wenn ich jetzt so ein Depot habe, ja, bin über eine der tollen, vielen Apps, die es ja nun mal gibt, gegangen, habe jetzt ein Depot eröffnet. Wie geht das dann weiter?
Genau, dann gibt es die Möglichkeit, auf verschiedene Arten in ETFs zu investieren. Zum Beispiel, indem du eine Einmalzahlung machst, wenn du sagst, ich habe jetzt hier 500 Euro, die zahle ich direkt in diesen ETF ein. Oder du sagst, ich splitte das lieber auf und mache das als Sparplan. Das heißt, in einem regelmäßigen Rhythmus. Und ob der jetzt wöchentlich, monatlich, quartalsweise ist, das kannst du alles selber aussuchen. Das heißt, du kannst diese Art und Weise, die Frequenz und die Höhe, die du investierst, total auf dich selber abstimmen und so anpassen, wie es für dich passt. Jeder ETF hat eine Erkennungsnummer, ISIN-Nummer sozusagen, die man eingeben kann, die man auch immer gerne noch mal ein, zweimal checken sollte, wie so die IBAN bei einer Überweisung, dass man auch wirklich jetzt den richtigen hat und nicht irgendeinen anderen. Das Geld geht in was Falsches. Und dann sind es am Ende wirklich auch wieder nur wenige Schritte, bis man aktive Investorin ist. Und ich finde es auch total okay, wenn man sagt, boah, ich mache das gerade das erste Mal, ey, Panik und oh Gott, das ist, fühlt sich gerade so groß an. Ja, dann machst du mit einer Freundin zusammen. Oder wenn dein Bruder oder Schwester oder Freund schon investiert, dann soll der halt einmal mit drüber gucken. Man muss da ja, ist ja auch nicht schwitzend alleine vom Laptop und vom Handy machen, wenn man sagt so, oh Gott, ich fühle mich jetzt gerade einfach besser, wenn jemand mal Double-Check drauf guckt, dass es auch die richtige Nummer ist und ich jetzt 500 und nicht 5000 Euro da eingetippt habe.
Ja. Also ich habe es genauso auch gemacht. Ich habe da mit einem Kumpel, der schon sehr viel in so Richtungen gemacht hat und sich schon ein bisschen viel besser auskannte zum Zeitpunkt als ich, mit dem habe ich ganz viel gesprochen, habe mir es auch irgendwie einmal zeigen, erklären lassen, dann auch mit Freundinnen. Und ich finde, das gibt einem einfach irgendwie ein besseres Gefühl, ein bisschen mehr Sicherheit. Man muss das wirklich nicht alleine alles ausprobieren im Leben. Vielleicht kurz nochmal so abschließend auch, warum ist es denn wichtig? Ich meine, Sarah, du hast ja gesagt, du hast jetzt eher ein bisschen später angefangen. Warum ist es wichtig, vielleicht überhaupt anzufangen? Und wie wichtig ist es, vielleicht sogar ein bisschen früher zu starten? Was sagt ihr beide?
Genau. Also ich habe ja schon erzählt, dass der Faktor Zeit an der Börse einfach wahnsinnig wichtig ist. Das ist etwas, was wir nicht unterschätzen sollten. Und dann gibt es auch noch sowas wie den Zinseszinseffekt, der auf fast magische Art und Weise unser Geld vermehrt. Da kann man auch sich zum Beispiel solche Schaubilder wie den Zinseszinseffekt oder auch das Rendite-Dreieck und so, das kann man sich alles einfach visuell mal anschauen, weil das, wenn man das einfach nur so auf der Tonspur hört, wirklich komplex ist. Und dann sieht man auch einfach mal, wie das Geld, was ich in 10 Jahren investiert habe, wie ich es in 20 Jahren investiert habe, in 30 Jahren investiert habe, wie sehr sich das bei einer gewissen potenziellen Rendite, Durchschnittsrendite von vielleicht 6% einfach vermehrt. Und wenn man diese Zahlen einmal vor Augen hat, dann wird einem nochmal ganz, ganz, ganz deutlich, wie krass eben dieser Faktor Zeit ist und warum man überhaupt anfangen muss. Ja, das ist eine komplexe Frage, aber das liegt zum einen an unserem Rentensystem in Deutschland. Wir haben ja ein Rentensystem mit 3 Säulen, wo nicht nur die staatliche Altersvorsorge eine Rolle spielt, sondern die private Altersvorsorge eine ganz fest eingeplante Säule ist. Das heißt, auch der Staat geht davon aus, dass wir selber für unser Alter vorsorgen. Unsere staatliche Rente heißt auch Grundsicherung, das heißt, sie grundsichert uns auch nur, wenn wir ansatzweise das Rentenleben führen wollen, was wir uns vielleicht gerade so vom inneren Auge vorfühlen. Da müssen wir uns auf jeden Fall in die private Altersvorsorge auch kümmern. Und dann sind wir nun mal alle noch Frauen. Wir sind von sowas wie vom Gender Pay Gap betroffen. Wir verdienen durchschnittlich weniger als die Männer. Wir haben mehr Unterbrechungen in der Erwerbsbiografie. Ich bin auch gerade Mutter geworden, habe ein 6 Monate altes Baby zu Hause, habe jetzt zeitlang nicht gearbeitet. Viele Menschen pflegen ihre Angehörigen, kümmern sich, haben da wieder Unterbrechungen. Das heißt, wir Frauen müssen auch richtig viel aufholen, bis wir erstmal bei dem Punkt sind, bei dem Männer schon viel schneller sind finanziell, weil sie einfach keine Gender Pay Gap haben, unter der sie leiden. Und weil sie einfach nicht durch Erziehungszeiten und so statistisch gesehen so häufig ausfallen im Job wie eben wir.
Sarah, warum sagst du, es ist voll wichtig, dass wir uns mit dem Thema Altersvorsorge auch vielleicht doch schon früher beschäftigen?
Also ich kann mir eigentlich nur anschließen, was Anissa gerade auch gesagt hat. Also eben zu wissen, dass wir, dass unsere Rente nicht gesichert ist und wir aufgrund auch dessen, dass wir, wenn man sich dafür entscheidet oder auch nicht, wenn man Familie hat, da auf jeden Fall einen Rieseneinbruch hat, ist es so wichtig, frühzeitig damit schon sich auseinanderzusetzen, um einfach Sicherheit zu haben. Also ich merke jetzt selber an meinem eigenen Beispiel, ich bin so froh, dass ich mich vorher damit beschäftigt habe und auch meinen Sparplan und alles habe, wo ich dann auch meinem Partner gegenüber sagen kann, so, jetzt, wo ich kürzer trete, es muss ja trotzdem bespielt werden und auch einen Hebel habe zu sagen, so, und wie machen wir das jetzt? wie können wir diese Lücke auch füllen? Weil, also, wenn ich nicht selber weiß, was ich brauche, um später im Leben glücklich zu sein und auch vor allem Sicherheit zu verspüren, kann ich nicht erwarten, dass bei meinem Partner oder sonst wer diese Lücke auch füllt, um gleichberechtigt Kinder zu erziehen zum Beispiel. Also ich finde, das ist ein sehr konkretes Beispiel, aber ich glaube, hätte ich jetzt mich nicht vorher schon damit auseinandergesetzt, wäre das kein Thema gewesen und dann hätte ich einfach blöd in die Luft geguckt. Und ich glaube, deswegen ist es einfach wichtig, auch ein Selbstbewusstsein dem gegenüber zu haben, auch selbstbewusst in der Partnerschaft, über diesen Pay Gap in der Zeit, wo man eben Care-Arbeit leistet, auch dann in die Altersvorsorge einzahlen zu können. Und ich merke, dadurch, dass ich ja eher später damit angefangen habe, dass ich meine jüngere Schwester, die ist jetzt 20, ich bin jetzt die Person, die ich mir gerne gewünscht hätte. Damals, ja. Ich bin diejenige, die mit ihr beim Esstisch sagt, so, Soline, wir machen jetzt einen Sparplan und du investier jetzt, weißt du, was rauskommt in 10 Jahren, mach das, das ist super. Und genauso habe ich für mein Kind gesagt, habe ich zu meinen Schwiegereltern und zu meinen Freunden gesagt, wir wollen keine Geschenke, also das Geld, ihr könnt, hier ist ihr Konto. Hier könnt ihr ihr ETF einzahlen. Ich habe hier schon einen über Quirin. Cool. Es gibt verschiedene Anbieter, wo man so für die Kinder sowas anstelle so ein Sparkonto habe ich halt habe ich ein ETF-Konto eröffnet und ich freue mich jetzt schon für sie, dass sie in 18 Jahren einen ordentlichen Batzen Geld bekommen wird, nur weil ich jetzt auf Geschenke verzichtet habe. Und so Sachen. Deswegen finde ich das wichtig, früh damit anzufangen, weil ja das später sich auszahlen wird.
Toll, sehr gute Idee, das so als Geburtsgeschenk quasi zu machen. Finde ich richtig, richtig gut. Ich glaube, das kann man doch mal hier oder da übernehmen. Weil stimmt, von den Geschenken im Nachhinein, das ist immer schön und gut zu haben. Aber ich glaube wirklich im Erwachsenenalter später, dann bringt es eben viel mehr, wenn man vorgesorgt hat. Also vielen Dank euch beiden. Das war ja fantastisch mit euch. Aber ich habe es nicht anders erwartet und kann auch nur sagen, also ja, sich darum zu kümmern ist der allererste Schritt. Guckt euch euer Konto an. Schaut euch an, was habt ihr für Fixkosten monatlich? Was bekommt ihr rein? Was geht aber auch raus an zum Beispiel Miete, an Versicherung? Denkt bitte daran, dass das ganze Thema Steuern leider auf uns alle immer wieder zukommt. Das ist nun mal so. Und das eben auch gerne mitdenken. Und dann ist das schon mal die sogenannte halbe Miete. Und ich finde immer, dass gerade das Thema auch bei jungen Menschen eigentlich voll das sexy Thema ist, wenn man sich damit gut auskennt. Ich liebe das, darüber zu reden. Und ich fand es ganz toll, mit euch auch darüber zu sprechen. Vielen Dank für eure Zeit. Und danke auch euch fürs Zuhören. Und ich hoffe, dass wir hören uns dann in 2 Wochen hier wieder bei Female Finance. Folgt uns gerne, abonniert uns und empfehlt uns auch gerne weiter, damit diese Tipps möglichst viele hören können. Danke euch. Female Finance ist eine Produktion von Podstars bei OMR, Finance Forward und mir, Janine Ullmann, und wird euch präsentiert von N26.